Dieses Lied hat wunderbar übergeleitet in unseren Text von heute und ich lade euch herzlich ein, den Epheserbrief wieder aufzuschlagen in das zweite Kapitel. Und ich werde lesen aus Epheser 2, die Verse 4 bis 7. Ich würde lesen ab Vers 1 sogar, dann haben wir die Verse vom letzten Mal noch einmal im Hintergrund, die hängen sehr stark zusammen. Epheser 2, ab Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich denke, ihr liebt genauso sehr wie ich ein erlösendes Aber im Alltag. Jeder von uns hat es erlebt und jeder liebt es, in einer Krisensituation das erlösende Aber eines anderen Menschen zu hören, der die Ressourcen oder Möglichkeiten hat, um uns zu helfen. Das Auto springt nicht an. Fährt zum befreundeten Mechaniker, aber das geht ja gar nicht, wenn das Auto nicht anspringt. Der befreundete Mechaniker hält vor der Tür an, die man angerufen hat, und der schaut sich das Ganze an und sagt, na, die Zündkerzen sind im Eimer und in dir alles. Nein, ich weiß nicht, sind Zündkerzen teuer? Ich glaube nicht. Und dann kommt ein Aber, ich habe noch eine Ersatzkerze, ich fahre kurz und hole die und dann baue ich sie dir ein. Und boah, so gut. Kennt ihr dieses Aber? Erstmal Schock und dann Aber. Zündkerzen sind, es gibt Schlimmeres im Leben, Schmerzen im Körper. Der Besuch beim Arzt und man hat schon das mulmige Gefühl davor. Und dann kommt die Diagnose, sie haben eine schlimme Infektion, es ist sehr selten. Aber es gibt ein gutes Medikament. Ich glaube, es wird Ihnen bald wieder besser gehen. Wir kennen die Situation, man sitzt da und man hört es und in sich krampft es sich vielleicht zusammen. Man wartet, kommt noch was? Kommt da irgendwie eine Hoffnung, irgendeine erlösende Botschaft, irgendein erlösendes Aber? Prüfung nicht bestanden. Und man wird zitiert ins Büro des Professors und er sagt, zum zweiten Mal nicht bestanden, mein guter Herr. Und in dir alles nein. Nein, nein, nein. 3 Jahre Studium umsonst. Und dann kommt ein Aber. Ich habe sie gesehen, sie waren motiviert und sie haben den Härtefallantrag gestellt. Es gibt noch eine letzte Chance, noch ein Härtefall. Oh, und die ganze Hoffnung in diesem Aber. Ich weiß nicht, ob du jemals durch Prüfungen gefallen bist oder deine Zündkerze im Eimer war, aber wir kennen das alle. Ich liebe dieses erlösende Aber, wenn es von irgendjemandem kommt, der nicht einfach nur dummes Zeug schwätzt, sondern wirklich Ahnung hat und wirklich helfen kann. Aber was ist, wenn ein menschliches Aber keine Lösung mehr bieten kann? Was ist, wenn es niemanden gibt, der die Ressourcen und die Kraft und das Wissen hat, um zu helfen? Wer spricht das erlösende Aber, wenn die unvergebene Schuld wie so ein Rucksack auf einem liegt? Manche Menschen, jahrelang kämpfen sie mit Schuld und mit Sünde. Und sie werden sie nicht los. Und es gibt niemand, der kommen kann und sagen, aber ich kann dir helfen. Kein Psychologe, kein Medikament. Niemand. Wer spricht das Erlösende? Aber wenn Schwermut und Depression die Seele erdrückt, wenn so ein dunkler Schleier sich über das gesamte Leben legt, wer kommt und sagt aber? Manche versuchen es, aber das wirkt meistens billig, nutzlos. So eine hilflose Floskel von irgendeinem Freund. Und vielleicht noch schlimmer, wer spricht das Erlösende aber auf dem Sterbebett? Wer kann kommen und wer kann helfen? Wenn man in sein eigenes Leben schaut, in Biografien schaut, merkt man, das Leben kann wirklich grausam sein. Weil das Leben manchmal in Sackgassen führt. Es gibt kein Aber. Es gibt kein, hier ist Hoffnung. Es gibt kein, kriegen wir hin. Jeder Mensch erlebt Wege, die man vielleicht mühevoll gelaufen ist und die dann in so einer schrecklichen Sackgasse enden. Das ganze Leben in die Karriere investiert und so viel gegeben und plötzlich der Ruhestand. Und man merkt, ich kann jetzt schon versuchen, was anderes zu nehmen, aber wo ist das Aber? Wo ist die Hoffnung? Wo ist das, was noch kommt? Wo ist das Größere, das Herrliche? Niemand, der ihm die Hand reichen könnte? Niemand mit dem Erlösenden Aber. Die Lieben, genau hier setzt der Text ein. Genau hier bringt Paulus mit einer solchen Wucht im Epheserbrief einen Wendepunkt. Gott aber, Vers 4. Gott aber. Wenn wir nur die ersten drei Verse betrachten, dann und hier aufhören würden, dann wäre es schrecklich. Wirklich, wirklich schrecklich. Weil ein Punkt da ist, wo Paulus sagt, kein Mensch, nichts in dieser Welt, nichts Irdische kann in diesem Problem des Menschen, seinem Hauptproblem, in irgendeiner Art und Weise kommen und ihm helfen. Es kann niemand kommen, weil jeder unter dem gleichen Schicksal leidet. Wir haben es gelesen, Tod in den Vergehungen eurer Sünden. Der Körper ist lebendig, aber die Seele oder der Geist oder wie auch immer wir das nennen wollen, das Herz, ist für Gott, für sein Wirken, für sein Handeln, für all diese Dinge tot. Und ich mache mit meinen Schülern, wenn wir in Grammatik in Klasse 5 sind und Adjektive lernen, dann mache ich immer diese witzigen, also ich finde sie witzig, Beispiele von den Adjektiven, die man steigern kann, aber die man eigentlich nicht steigern kann. Schwanger, Schwangerer, am schwangersten. Es ergibt grammatikalisch Sinn, aber inhaltlich nicht. Man ist schwanger oder man ist nicht schwanger. Tot, Toter am totesten. Entweder du lebst oder du bist tot. Halbtot gibt es in der Umgangssprache, aber nicht in der Realität. Und hier haben wir eben den Punkt, dass wir, Paulus kann hier kein Superlativ verwenden, ihr wart am totesten in den Vergehungen eurer Sünden, ihr seid tot. Ihr könnt nichts tun, ihr könnt aus euch und euren Ressourcen, euren Kräften heraus euer Leben nicht wenden. Und weitergeführt mit dem Blick und der Offenbarung der Bibel, stellt euch das vor, das zu realisieren und zu sagen, aus mir heraus kann ich nichts tun, außer noch 70 oder 10 Jahre zu warten, bis ich sterbe und dann stehe ich vor dem lebendigen Gott und ich bin völlig, völlig seinem Gericht ausgeliefert. Ich kann nichts tun. Ich kann so sehr nichts tun, dass ich nicht einmal realisiere, dass ich nichts tun kann. Ich bin für ihn völlig blind. Völlig taub für sein Reden und sein Wirken. Und dann bricht in diesen Text Gott aber hinein. Und das ist echte Paulus-Theologie. Das ist die echte Lehre des Neuen Testaments. Auf dieses tiefste Grundbedürfnis des Menschen nach Erlösung und nach Sinn und nach Ewigkeit kann man den Satz nicht beginnen mit der Mensch aber. Es geht nicht. Es ist völlig hoffnungslos. Der Mensch aber, wir haben es gelesen, ist ein Kind des Zorns, Vers 3. Er ist gebunden in seinem Willen, Vers 3a. Er ist gebunden an böse Mächte, an die Gewalt der Luft, wie Paulus das in 2, Vers 2 sagt. Und jetzt aber bricht es hinein, Gott aber. Gott muss eingreifen. Gott muss Initiative zeigen, er muss wirken. Wenn ihr mal reinschaut in die Verse 1 bis 3 noch einmal in den Hintergrund, es ist ein ganz, ganz schwieriger Satz, der zieht sich auch über diese drei Verse und in diesen drei Versen, da fehlt was, was eigentlich in jedem deutschen Satz stehen muss, Es fehlt das Subjekt, der Handelnde, der was tut. Also Tim spielt Fußball. Tim, der handelt, der spielt Fußball. Und hier gibt es kein Subjekt. Es ist völlig passiv, da handelt niemand. Da wirkt niemand, da arbeitet niemand, da kämpft niemand. Es ist tot. Und das Subjekt springt hier wie so ein Blitz in diese Realität in Vers 4. Gott, er handelt. Gott, er wirkt. Und das ist eine niederschmetternde Analyse des menschlichen Wesens. Gelähmte Passivität. Niemand da, der handelt. Niemand da, der Initiative ergreift. Und dann durchbricht Gott aber diese angewandte Stille wie so ein berstender Knall. Es ist wie so ein Einsetzen des Jakobshorns, das man noch leise hört von der anrückenden Feuerwehr, die Rettung für das brennende Haus verspricht. Und so betritt Gott die Bühne und er greift ein. Es ist so wie die Lichter eines Suchtrupps, die endlich diese Dunkelheit des Stollens durchbrechen, indem die Verschütteten ihres sicheren Todes harren. Und dieser Suchtrupp, er durchbricht die Hoffnungslosigkeit. Das Göttliche aber setzt ein. Aber wie? Wie setzt es ein? Es gibt zwei Möglichkeiten, die ich hier sehen würde. Vielleicht gibt es noch ein paar mehr. Aber zwei Grundmöglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, Gott greift ein durch Gericht. Und wir nehmen das ja schon so als völlig selbstverständlich, weil wir kennen die Bibel und sagen, ja, er ist ja gnädig. Aber eigentlich, wenn ich die Bibel zum ersten Mal lesen würde, nach den Versen 1 bis 3, müsste ich denken, jetzt kommt Gott mit Pech und Schwefel und er richtet. Er richtet den Menschen, der seine Schöpfung nimmt und zerstört, der seine Geschöpfe nimmt und sie hasst und tötet und lieblos und in all diesem Bösen mit ihm umgeht. Das wäre die eine Möglichkeit, eingreifen durch Gericht, aber er tut es nicht. Er greift ein, es ist der zweite Weg durch Rettung, durch Gnade. Und in dieser Gnade setzt er den andauernden Verbrechen des Sünders ein Ende. Er heilt, er vergibt und er erneuert. Ihr Lieben, das ist unser Gott. Und das ist das Evangelium, das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Und das ist, tut so gut, wenn man es einmal nicht für garantiert nimmt, sondern sich bewusst macht, ohne das göttliche Aber würde ich hier nicht sitzen, würde ich nicht an ihn glauben, würde ich meine eigenen Wege gehen, die mich direkt ins Verderben führen würden. Und anstatt Gericht über mich zu werfen, reagiert er in Gnade. Er erträgt und er zieht und er öffnet. Was ist der Grund dafür? Das ist unser erster Punkt. Was ist der Grund für das göttliche Aber? Warum macht Gott das? Warum handelt er in Gnade? Warum greift er ein? Schaut, wie Paulus es in Vers 4 schreibt. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat. Das ist der erste Grund, warum dieses göttliche, gnadenvolle Aber, reiche Barmherzigkeit. Gott müsste so nicht sein. Gott ist Gott und so wie er wäre, so wäre er. Wir könnten uns dagegen auflehnen, wir könnten Demonstrationen veranstalten. Das würde alles nichts bringen. Das wäre wie mit gekochten Bohnen auf die Alten zu schießen, ja, um sie zu zerstören. Das bringt nichts. Wir wären völlig hilflos, aber er ist reich an Barmherzigkeit. Und es ist wunderschön hier, wie er das zum Ausdruck bringt. Das Wort reich, damit werden im Neuen Testament Personen beschrieben, die materiellen Reichtum und Überfluss zu besitzen, die absolut genug haben, mehr als sie brauchen. Überfluss könnten wir vielleicht sagen. Und überfließend an Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit, es meint die milde Behandlung einer Person in Not, ohne sie zu bestrafen, ohne sie zu schädigen, einfach nur, weil man es möchte. Überfließende Barmherzigkeit. Oder wir könnten vielleicht auch sagen, überfließendes Mitgefühl. Und so ist Gott. Gott sieht uns. Und ich kenne nicht jede Geschichte von uns. Ich weiß nicht, was jeder von uns in seinen 20 oder 50 oder 70 Jahren durchlebt hat, wie er gelebt hat. Aber wenn es euch so geht wie mir, wenn wir da irgendwie verwandt sind, auf wie viel Dreck, auf wie viel Schuld, auf wie viel Bosheit meines Herzens musste Gott schauen, und er hat ertragen und ertragen und ertragen, Jahre, Jahrzehnte. Und er blickt einen an wie mit überfließendem Mitgefühl. Und hier, Lieben, müsste ein modernes Missverständnis geklärt werden, oder ob es so modern ist, weiß ich nicht genau. Aber es ist doch sehr verbreitet heutzutage. Dieses Missverständnis ist, Gott hat eingegriffen, weil wir Menschen ihn dazu bewegt hätten. Gott hat eingegriffen, weil wir als Menschen irgendetwas in uns tragen. Manchmal wird es sogar so gesagt, Gott braucht uns Menschen, er braucht unsere Gemeinschaft. Und deswegen versucht er immer wieder in Kontakt mit uns zu treten. Gott braucht gar nichts. Was ist das für ein kümmerlicher Gott, der etwas braucht, der nicht in sich vollständig und vollkommen ist. Er braucht uns nicht, aber er möchte es. Wir müssen begreifen, schaut mal die Begriffe, die Paulus hier wählt. Der Mensch, er ist im vollkommenen Ebenbild Gottes erschaffen, aber die Sünde hat alles entstellt. Alles. Die Sünde hat den Charakter entstellt und kaputt gemacht. Den Willen entstellt und kaputt gemacht. Die Worte entstellt und kaputt gemacht. Die Gefühle entstellt und kaputt gemacht. Es ist zerstört. Deswegen sagt Paulus in 2 Vers 3, wir waren von Natur, also von Schöpfungsgrund an, von der Erschaffung, Kinder des Zorns. Und deswegen können wir als gefallene Menschen Gott keine wohltuende Gemeinschaft bieten, keine beeindruckenden Taten vorweisen, keine besonderen Resultate ihm bringen. Unsere Seele, der Platzhalter für das, was Gott in uns sein sollte, ist tot. Und deswegen ist dieses Eingreifen Gottes, von dem Paulus hier spricht, nicht in irgendeiner Sache gegründet, die in mir wäre. Es ist, wie es heißt, Barmherzigkeit. Reine, reiche Barmherzigkeit. Gottes rettendes Handeln, das ist wie eine Münze, die man beim Vorbeilaufen in den Becher eines Obdachlosen wirft. Nicht, weil er es verdient hat. Nicht, weil wir sagen, du bist aber fleißig, dass du hier den ganzen Tag sitzt und bettelst, sondern wir tun es, weil er uns leid tut. Und das tut schon weh. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde nicht gerne mit einem Obdachlosen verglichen vor Gott, der nichts bieten kann. Aber Gott ist der Spender und wir sind die Bettler. Und die Frage ist, und das ist eine sehr wichtige Frage, verletzt mich diese Aussage der Bibel oder jubel ich in dieser Aussage der Bibel? Wisst ihr, was ich gemerkt habe bei mir selbst und in den Jahren des Dienstes? Menschen, die diese Aussage verletzt, die sagen, nein, so bin ich nicht, die sind nicht bereit, zu Gott zu kommen. Sie haben noch nicht begriffen, wer Gott ist und wer sie sind. Und es ist eine riesige, riesige Mauer. Die allererste Seligpreisung, glückselig, sind die geistlich Armen oder noch besser übersetzt, die geistlichen Bettler. Verletzt uns diese Aussage oder jubeln wir darin? Das ist eine Frage der Analyse. Wie sehe ich mich selbst? Was ist mein Bild auf mich selbst? Und komme ich zu Gott und sage, Herr, hier bin ich. Ich bin jetzt sogar bereit, dir nachzufolgen. Hast du es gesehen? Ich bin jetzt sogar bereit, mein Leben zu ändern. In dieser Haltung gibt es kein Gott-Aber, sondern ein Ich-Aber. Hier beginnt es aber mit Gott, Gott-Aber. Und der zweite Punkt, warum Gott es tut, reiche Barmherzigkeit und viel Liebe. Zweimal sogar kommt das Wort hier vor, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat. Achtung, im Totenzustand, im Zustand des Sünders. Nicht, weil wir im Gottesdienst sitzen, nicht, weil wir den Monatsspendeauftrag an mildtätige Zwecke und Vereine haben. Nicht, weil wir uns Mühe geben, unsere Familie gut zu führen. Deswegen liebt er uns nicht. Er liebt uns und er gibt seinen Sohn, als wir Sünder waren. Und in dieser Liebe streckt Gott sich nach dem Menschen aus, nach dir und nach mir. Nach den Menschen, die geistlich blind durch ihr Leben stolpern. Er nimmt diesen Menschen bei der Hand und führt ihn aus seinem selbst angerichteten Chaos seines Willens heraus. Philipp Friedrich Hiller ist einer der reichsschaffenden Kirchenliedschreiber überhaupt, den wir jemals hatten. Er lebte im 18. Jahrhundert, das seit der Aufklärung. Er war Pfarrer hier in Steinheim am Aalbuch für mehrere Jahrzehnte. Und Hiller, ich glaube, er war 51, also noch in einer wirklich eigentlich frischen Zeit, als er, niemand weiß bis heute, warum er seine Stimmbänder Probleme machte, er irgendwann nicht mehr reden konnte. Und ein Pfarrer, der nicht reden kann, ist so wie ein Handwerker, der keine Werkzeuge hat, es funktioniert nicht. Und er wurde von der Kirche weitergetragen, auch durch viele Probleme. Und auch irgendwann lehnte die Gemeinde ihn ab, weil sie eben einen stummen Pfarrer hatten. Aber das brachte Hiller dazu, Lieder zu schreiben. Und interessanterweise hätten wir heute wahrscheinlich gar nichts mehr von Hiller gewusst, wenn er nicht stumm geworden wäre. Oder er war nicht ganz stumm, aber fast. Und er hat über 1000 Lieder geschrieben, die in vielen alten Kirchenliederbüchern noch dort sind. Und Hiller sagte mal was sehr Interessantes. Er sagte, ein Unbekehrter ist in seinem Sinn viel zu hochmütig, dass er sagen sollte von Herzen, mir ist Erbarmung widerfahren. Aber ein Bekehrter spricht vor Gott und Menschen davon. Er nimmt hier Bezug auf sein vielleicht bekanntestes Lied, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung derer ich nicht wert. Und er sagt, jemand, der Gott noch nicht kennengelernt hat, der will dieses Lied gar nicht singen. Der will keine Barmherzigkeit bekommen, mir ist Erbarmung widerfahren, er will kein Erbarmen. Er denkt ja, er könnte es und er sagt, erst der Bekehrte, erst der Gott kennengelernt hat, spricht vor Gott und vor Menschen davon. Zu sagen, jemand war so unendlich barmherzig zu mir, das behält man lieber für sich, weil das bedeutet ja, ich war in großer Not. Aber Hiller sagt, wer die Gnade Gottes erlebt hat, wer das Gott aber erfahren hat, der spricht vor Gott und vor Menschen davon. Was tut Gott? Was ist das Werk dieses göttlichen Aber? Er greift ein in Barmherzigkeit und Liebe. Was tut er? Und es ist sehr interessant in diesem Text, schaut mal genau in die Verse 5 und 6, da taucht ein Wort dreimal auf, so ein kleines Wörtlein, aber das ist eigentlich die Struktur dieses Punktes, mit, dieses Wort mit, dreimal. Er hat uns mit dem Christus lebendig gemacht, hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Dreimal taucht es auf. Das erste ist, er hat uns mit lebendig gemacht. Mit lebendig gemacht. Und wortwörtlich übersetzt würde das hier heißen, er hat uns totseiend lebendig gemacht. Klingt jetzt sehr seltsam, aber das ist wirklich die Grammatik hier. Totseiend lebendig gemacht. Und Paulus unterstreicht damit den Punkt, als ihr tot wart, Tote am totesten, so wie man eben tot ist, unfähig, hilflos, daliegend. In diesem Moment hat Gott euch mit lebendig gemacht in Jesus Christus. Und dieses Wort, das mit lebendig gemacht, wird nur verwendet im Neuen Testament, um diesen Akt des Lebendigwerdens in Jesus zu beschreiben. Und ihr Lieben, das ist so ein wichtiger Punkt. Tot, lebendig. Die Seele, die tot ist, die Seele, die lebendig ist. Und sie kann nur lebendig werden, weil noch jemand mit dabei ist, an dem er Anteil bekommt. Und das ist Jesus Christus selbst. Paulus sagt hier, der auferstandene Jesus, der jetzt lebt und regiert im Himmel, diese Kraft, die ihn lebendig gemacht hat, dieser Geist, hat auch euch vom Tod zum Leben gebracht. Hast du das erfahren in deinem Leben? Wenn es stimmt, was Paulus hier lehrt und sagt, ist jedem klar, dass dieses vom Tod ins Leben übergehen alles verändern würde. Alles. Das ist kein netter Anstrich der Raufasertapete zum siebten Mal, um ein bisschen einen anderen Flair im Zimmer hervorzurufen, um eine nette Atmosphäre zu bekommen. Das ist nicht dieser Duftbaum im Auto, wo man sagt, den hänge ich auch noch mit rein, dann riecht es so ein bisschen schön hier drin. Von Tod zum Leben kommen, es ist, alles wird anders. Meine Gefühle werden anders. Meine Gedanken werden anders. Mein Wille wird anders. Mein Charakter wird anders. Menschen werden das sehen. Vom Tod zum Leben, ohne es beobachten zu können. Stellt euch das vor, eine Leiche, die aufersteht. Jeder würde es sehen. Jeder würde den Unterschied bemerken. Und Paulus sagt, das ist das Werk des göttlichen Aber. Er nimmt den Toten und er macht ihn lebendig in Jesus Christus. Das Zweite ist das Mitauferwecktwerden durch Christus. Mitauferwecktwerden durch Christus. Es ist schwierig, das zu unterscheiden, weil mit lebendig und mit auferweckt, das klingt sehr ähnlich, oder? Und ich kann nicht ganz genau sagen, was hat Paulus hier gemeint, weil die Begriffe wirklich verwandt sind. Das scheint einfach eine Steigerung noch einmal zu sein. Eine Steigerung dieses ersten mit lebendig und jetzt mit auferweckt in Christus. Und dann kommt das Dritte, mitsitzen bei Christus in den himmlischen Örtern. Und darüber habe ich lange nachgedacht. Weil die ersten beiden Punkte, die kann ein Christ nachvollziehen. Jemand, der wirklich von neuem geboren ist, der Jesus kennengelernt hat, der wird genau sagen können, in meinem alten Leben, da sah das so bei mir aus. Da kam das aus meinem Wesen und Herzen heraus und ich wollte es stoppen, aber es ging nicht. Ich war tot, ich war ein Sünder, verkauft unter diesem Zustand, gebrochen in meinem Willen. Und dann aber kam Jesus in mein Leben hinein. Und jetzt kann ich euch erzählen von den großen Taten, die er getan hat in Bezug auf meine Ehe, meine Gewohnheiten, mein Leben, mein Denken, mein Lieben, meine Geduld, diese Aspekte. Aber der dritte Punkt, mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern bei Christus, und das Komische ist, es steht in der Vergangenheit. Das hat er bereits getan. Also wenn du hier sitzt und das mit lebendig werden, das mit auferweckt werden, die Wiedergeburt erlebt hast in Christus, dann sagt Paulus an die Epheser und an uns, dann sitzt du jetzt in himmlischen Örtern. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es komisch. Weil ich sitze in keinen himmlischen Örtern. Ich habe es nie erlebt. Ich war nie dort. Ich lese davon und ich freue mich darauf. Aber ich kann nicht sagen, was das sein soll. Das sind, zumindest bei mir, so in der stillen Zeit, dann, wenn man nicht darüber predigen muss, oft die Stellen, wo man achselzuckend weiterliest. Weil man sagt, ich weiß jetzt auch nicht so genau. Und das sind aber die Momente, die sind wertvoll, wenn man stehen bleibt. Darüber nachsinnt, wie wir es am Mittwoch in der Bibelstunde gehört haben, vielleicht einen guten Kommentar zu Rate zieht und dort tiefer geht, weil oft sind es genau die Dinge, die wir nicht verstehen, die uns weiterbringen in unserem Denken, eben weil wir sie noch nicht verstanden haben, weil das vielleicht noch ein Punkt ist, den wir nicht so beleuchtet haben. Und irgendwie bleibt uns diese Realität der Aussage verborgen. Gott aber hat uns mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus. Zukunft hätte ja Sinn gemacht. Irgendwann. Aber es ist Vergangenheit, er hat es bereits getan. Was hier nicht gemeint sein kann, ist Herr Gestadelmann, der langjährige Leiter der FTH in Gießen, er sagt, es ist keine mystische Zweitexistenz. Und tatsächlich, da haben manche Christen sich ganz krude Sachen, so mystische Zweitexistenzen, irgendwelche Himmelfahrten im Geiste. Und das ist Unsinn. Paulus, das fließt ja, dieser ganze Text. Er redet über dieses irdische Leben hier. Wenn es also nicht irgendetwas Mystisches, Fernes, Geistiges, was auch immer ist, was könnte es sein? Und es hilft sehr, den Epheserbrief zu verstehen, wenn man den Kolosserbrief parallel liest. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich oder eigentlich sicher, dass der Kolosserbrief und der Epheserbrief in der gleichen Zeit geschrieben wurden. Vermutlich sogar als ein Sammelbrief, also aus dem Gefängnis, das hat ja Paulus im Gefängnis geschrieben, an die Epheser und Kolosser gegeben wurden. Die Städte liegen nicht weit auseinander, denn tatsächlich merkt man, Das muss aus einer Zeit des Lebens des Paulus gekommen sein, wo ihn diese Identität in Jesus so beschäftigt hat und beide Briefe sprudeln davon. Es sind sehr, sehr parallel. Es gibt wirklich ganze Tabellen, wo der Kolosser- und Epheserbrief links und rechts beieinander stehen. Und vieles, wenn man dann Epheser gelesen hat, den Kolosser geht, denkt man, ah, das habe ich vor kurzem erst gelesen. Lass uns mal in den Kolosser gehen, ins Kapitel 3. Und dann in Paulus sehr ähnliche Worte, aber von einer etwas anderen Perspektive. Kolosser 3. Vers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, da haben wir es, die gleichen Begriffe, mit auferweckt, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Jetzt Vers 2. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Die Verse, sie geben uns einen tieferen Einblick in dieses Mitsitzen lassen, in diesen Zusammenhang vom Leben in dieser Welt, der ja alles andere als himmlisch oft, ein Leben, das alles andere als himmlisch ist, und dennoch einer Sache, wo wir eine Verbindung in die Himmelswelt haben, eine direkte Verbindung. Was ist die Verbindung? Vers 1. Wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Dieses Mitsitzen im Himmel, ich denke, das beste Verständnis ist, noch bin ich in dieser Welt, noch lebe ich hier in dieser Welt, bin immer noch in einer Welt der Sünde und der Süchte und des Kaputtseins und des Fehlschlagens. Aber jetzt schon in diesem Moment bin ich vertreten im Himmel. Habe ich einen Anwalt im Himmel, jemand, der für mich dort sitzt und nach dem ich mich ausstrecken soll. Er hat jegliche Ressource, jegliche Kraft, jegliche Möglichkeit der Ewigkeit, trägt er in sich. Und deswegen, sagt Paulus, sucht, was droben ist. Sucht diesen Christus. Sinnt auf das, was droben ist. Nachsinnen, dieser andauernde Zustand und des Nachdenkens, des sich hineinversetzens, des Betens. Und Paulus, ich denke, das ist die beste Bedeutung, sagt hier in Epheser in unserem Text, er hat euch mitsitzen lassen mit Christus in himmlischen Örtern, auch wenn jetzt noch nichts danach aussieht. Wenn ich mich schwach, verzweifelt, niedergeschlagen, müde, krank fühle, wenn ich einfach diesen Ballast des Diesseits, der Sünde noch in mir rumtrage, streck dich in deinem Geist in die himmlischen Örter aus, suche Jesus, suche seine Gegenwart, suche seine Gemeinschaft und sei dir bewusst, in ihm bist du jetzt schon und in ihm hast du jetzt schon alles. Es besteht eben durch diese Wiedergeburt eine Glaubensverbindung mit dem irdischen und dem himmlischen Christus. Er hat einen Sitz im Himmel und er vertritt dich dort, wenn du an ihn glaubst. Ich muss euch ehrlich sagen, in der Kürze dieser Vorbereitung, ich habe noch gar nicht in der Tiefe, glaube ich, begriffen, was das heißt. Wenn das wahr ist, das ändert alles. Es ändert wirklich alles. Denn dann ist mein Anwalt, mein Priester, mein Beschützer, mein Retter bereits für mich dort. An diesem Platz, wo ich einmal sein will, wenn ich nicht mehr auf dieser Welt bin. Und er verspricht jetzt schon, genieße diese Gegenwart, genieße diese Kraft, nimm Anspruch darauf. Du hast diesen Anspruch, nimm es wahr. Was für ein Machtbild. Und, ihr Lieben, auch was für eine Wahrheit für die Welt des Teufels und der Dämonen. Denn Paulus spricht ja in Epheser 2 in unserem Kontext davon. 2 Vers 2, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Das heißt, Paulus sagt, im alten Todzustand, da war das Böse in euch wirksam und ihr konntet nichts tun. Jetzt im neuen Zustand muss die Sünde nicht mehr wirksam in euch sein. Nimm Anspruch von der Kraft, die du durch den Christus hast, der jetzt für dich dort sitzt. Es ist so voller Hoffnung und es nimmt jede Ausrede. Es nimmt für den Gläubigen jede Ausrede ein, aber ich schaff's nicht, aber ich kann's nicht. Es ist wahr, aber bist du dir bewusst, wer du bist? Bist du dir bewusst, zu was für einer Macht und Kraft du Zugang hast? Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ich lebe mit Jesus. Vielleicht sogar, wenn ich in meine Vergangenheit schaue, in die Jahre vorher, habe ich tiefe, verbindende, kraftvolle Gemeinschaft mit ihm gehabt. Aber ich kann jetzt nicht zu ihm kommen. Jedes Abendmahl ist eine Plage für mich, weil ich weiß, da ist Schuld, weil ich weiß, da ist Sünde, ich weiß, da ist dieser Dreck. Und ich muss es erst in Ordnung bringen. Ich kann so nicht, ich will so nicht. Und die Gemeinschaft zu Gott, allein dieser Gedanke, ich würde mitsitzen im Himmel, das belastet mich, weil das bin nicht ich. Dann verstehe ich dich sehr, sehr gut. Aber schau mal, welche Antwort das Wort dir darauf gibt. Schau, welche Antwort dieses göttliche Aber dir gibt. Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Auch hier wird von unserem Vertreter, unserem Anwalt, unserem Priester im Himmel gesprochen. Und das sind Worte für die sündenbeladenen, mutlosen Seelen. Für die Menschen, die vielleicht sagen, ich habe aufgegeben, ich kann und will nicht. Schau mal, was das Wort uns sagt, Hebräer 4, 14 bis 16. Weil wir nun einen großen, hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Damit beginnt es. Haltet an deinem Bekenntnis fest, ich glaube an Jesus Christus als den Sohn Gottes, der für meine Sünden starb, der von den Toten auferstand und der siegreich in den Himmel aufgefahren ist und der wiederkommt. Das ist das kürzeste Bekenntnis vielleicht, das wir als Christen aussprechen können. Haltet fest an diesem Bekenntnis, in welchem Bewusstsein, Vers 15, dieser hohe Priester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Vers 16, und das ist jetzt die Aufforderung, lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Barmherzigkeit erhalten und Gnade finden und so die rechtzeitige Hilfe. Du willst Hilfe? Du willst Wandel in ihm, du willst Wachstum und das Gewissen plagt und drückt, gerade dann gilt es für dich. Suche den, der droben sitzt, Kolosser 3, Vers 1. Suche den, der voller Mitgefühl ist. Warum Mitgefühl? Weil er uns kennt. Und Hebräer 4 sagt sogar, weil er es selbst durchlebt hat. Ich glaube nicht, dass Gott die Erfahrung des Menschseins brauchte, um barmherzig zu sein, aber es unterstreicht einfach das, macht es dir doch bewusst, auch er war Mensch, auch er wurde versucht, auch er hat all die Angriffe erlebt, aber er hatte bereits die Kraft zu widerstehen. Du hast es nicht, deswegen such ihn und finde Barmherzigkeit und Hilfe bei ihm. Das göttliche Aber stellt den Gläubigen in den Sieg des Christus hinein. Kennst du diesen Sieg? Das ist wirklich meine direkte Frage. Wenn du das göttliche Aber in deinem Leben erfahren hast, sein Eingreifen, kennst du auch seinen Sieg? Wenn du den Sieg nicht kennst, hast du sein Eingreifen schon erlebt. Und ich sage das nicht, um jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen, aber lasst uns ehrlich sein. Lasst uns ehrlich sein. Und ich meine gar nicht jetzt groß zu fragen, ja, bin ich dann überhaupt bekehrt, weil ich sündige so viel oder bin ich überhaupt wiedergeboren, weil ich habe noch dieses Problem in meinem Leben, darum geht es nicht. Es geht nicht immer um diesen einen Schritt, bekehrt, nicht bekehrt, wiedergeboren, nicht wiedergeboren. Der Aufruf von Paulus ist, prüf dich und richte dich aus, dass du mitlebendig, mit auferweckt und mitsitzend mit Christus bist. Such ihn, leb für ihn. Streck dich aus nach seiner Macht, seinem Wirken und seinem Sieg. Ich habe manchmal den Eindruck, und es geht so leicht, etwas vorzutäuschen, etwas zu heucheln. Es ist leicht, vor anderen Menschen ein geistliches Leben irgendwie darzustellen oder vorzuspielen. Und manchmal kommt es mir so vor, als würden wir versuchen, wenn wir bauen unsere, ich will mal in einem Bild der Küche sprechen, wir versuchen etwas Gutes zu kreieren, einen guten Kuchen oder ein gutes Gericht, ein Braten oder was auch immer. Und dann holen wir alle unsere Geräte, den Mixer, und wir versuchen da was zu machen, aber der funktioniert nicht. Und dann versuchen wir das mit einem anderen Gerät, und dann holen wir unsere Maschinen, und nichts läuft, nichts geht, und es wird immer mehr und das Chaos wird größer. Und irgendwann kommt jemand und sagt, du hast den Stecker nicht eingesteckt. Du versuchst hier irgendwas zu machen, aber du brauchst Strom, du brauchst Kraft. Und dann ist der Stecker drin und plötzlich beginnt das ganze Ding zu drehen und zu schneiden und zu machen und der Ofen zu wärmen, weil Strom da ist. Und so sagt Paulus, lass dein religiöses Tamtam, lass dieses Rumspielen und vorgeben und gutes Gesicht machen, sondern du brauchst keine neuen Geräte, du brauchst nicht den neuesten Trend hier und besuch das Konzert von dem christlichen Sänger dort und mach irgendwelche geistlichen Wanderwege, was auch immer den Menschen so einfällt, um irgendwie Veränderungen zu bewirken. Du brauchst nicht irgendwas Neues. Du brauchst das Alte. Du brauchst Strom. Du brauchst Kraft. Du brauchst Christus. Und was ist das Ziel des Ganzen? Wohin führt es? Und das ist mächtig und schön. Vers 7. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Jetzt spricht er über etwas Zukünftiges. Jetzt spricht er über das Ziel des Eingreifens Gottes. Kommende Zeitalter, das Wort kennt man vielleicht noch, wenn man alte Bücher liest, Äon heißt es. Ein Zeitalter, ein Äon. Und es heißt wortwörtlich Alter, Ewigkeit, Welt oder für immer und ewig. In kommenden Zeitaltern, damit beschreibt Paulus etwas von seinem Standpunkt, eine Lebensspanne, eine Zeitspanne, die noch kommen wird. Theoretisch kann sich dieses Wort Zeitalter oder Äon auf das gegenwärtige Zeitalter beziehen, auf ein künftiges oder auf die Ewigkeit. Aber im Neuen Testament wird dieses Wort Zeitalter meistens verwendet, um die zeitliche Welt, unsere Welt, im Gegensatz oder den Gegensatz dann davon zum ewigen Reich Gottes zu beschreiben. Und ich denke, wir finden dieses Wort Zeitalter immer wieder im Epheserbrief, mindestens drei Zeitalter oder Zeitläufe werden hier genannt. Einmal das sogenannte frühere Zeitalter, 2 Vers 2, schaut noch mal rein, in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf oder nach dem Zeitalter dieser Welt. Paulus sagt aber, also im Leben eines Gläubigen, da gab es ein altes, früheres Zeitalter. Ich habe es ausgiebig jetzt schon beschrieben, das ist der Zustand des Todseins in der Seele. Es gibt aber auch ein derzeitiges Zeitalter, das Leben in Christus. Das finden wir in 1 Vers 21. Über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter. Da taucht es wieder auf. Und da spricht Paulus über diesen Zwischenzustand von ich bin auferweckt in Jesus, ich bin lebendig in ihm, aber das Alte ist immer noch da. Und ich falle zurück in alte Sünden, in die List Satans, und die Vollendung ist noch nicht da. Und jetzt aber in 2 Vers 7 spricht er von dem Kommenden. Von dem Zeitalter, das noch niemand von uns je erlebt hat. Aber ich hoffe so sehr, jeder von uns, jeder, der hier sitzt, von den Kindern bis zu den Senioren erleben wird. Wie beschreibt er dieses zukünftige Zeitalter? Es ist herrlich, diese Beschreibung. Er nennt es in den kommenden Zeitaltern, wo wir den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte und uns erweise in Christus Jesus. Auch wenn wir in unserem derzeitigen Zustand, wenn die Sünde noch real ist, so geschieht das mit dem Verbundensein mit Christus dennoch schon, dass wir einen Zugang haben in dieses zukünftige Zeitalter. Und darauf steuern wir zu, ihr Lieben. Darauf leben wir hin. Und wer diese Perspektive hat, da ist wenig Murren und Meckern in seinem Leben. Weil er weiß, ich bin in einem Zwischenzustand. Ich weiß, ich bin, dieses schöne alte Wort, das wir in den alten Liedern finden, ich bin Pilger. Ich bin in gewisser Weise ein Rastloser, ein Wandernder. Und ich durchwandere diese Zeit nicht weltfremd. Ich genieße das, weil Gott es mir schenkt. Aber hier in diesem Platz, in diesem Zeitalter, in diesem Ort, es ist Zwischenzustand. Es ist wie diese lange Autoreise, bis man endlich nach 24 Stunden langer Fahrt am Ziel ankommt. Am Ziel, am Urlaubsort ankommt. Die Reise kann schön sein, ich erlebe sie meistens, zumindest mit 6 Kindern, als nicht so schön, aber sie kann schön sein, sie hat Höhen und Tiefen, es gibt Stau und es gibt schöne Ausblicke in den Bergen unterwegs, aber niemand reist und sagt, jetzt bin ich am Ziel. Das ist ja die Definition einer Reise, das Ziel kommt. Die Fahrt bedeutet, ich fahre irgendwo hin und Paulus sagt, das göttliche Aber, das Eingreifen Gottes hat euch, wo ihr vorher ziellos umhergefahren seid und irgendwie dachtet, das sei schon alles. Das göttliche Aber hat euch endlich in eure Lebens-Google-Maps-Karte ein Ziel reingesetzt, eine Route berechnet. Und darauf fährt ihr jetzt zu. Und dieses Zeitalter, sagt Paulus, wird herrlich. Es wird so herrlich und du darfst jetzt schon auf der Fahrt, du darfst jetzt schon in diesem Leben den Reichtum für dich in Anspruch nehmen. Ergreife es. Ergreife es und suche es. Und wisst ihr, was wir im Lauf des Epheserbriefs sehen werden? Das ist das Geheimnis des Epheserbriefs und der meisten neutestamentlichen Briefe. Der Mensch, der aufhört, sich auf dieses Leben zu konzentrieren, und damit meine ich jetzt nicht nur Besitz und Geld und Beruf, sondern auch Charakterveränderung, Gewohnheitsveränderung, andere Art zu reden, zu denken. Wer aufhört, sich darauf zu konzentrieren, eben diese menschliche Komponente weglässt und beginnt, sich ganz voll und gar auf dieses mit auferweckt und mitsitzen lassen in Christus konzentriert, bei wem Jesus groß wird, bei dem wird automatisch in einem Effekt, in einer Wirkung, wird mehr und mehr Jesus das Herz erfüllen und die Dinge, die raus sollen, die werden rauskommen. Die werden durchgespült, mehr und mehr und mehr. Und das, wonach ich mich sehne, diese echte Veränderung, schon hier, auf dieser Durchreise, sie wird immer mehr eintreten. Sie wird immer mehr kommen, weil Jesus das Herz immer mehr erfüllt. Und was kommt, das werden wir ab Kapitel 4 lesen, Kapitel 4 bis 6 in Epheser, ist nur diese Wesensverwandlung. Nur diese anderen Dinge, die dann entstehen, wenn jemand sagt, ja, ich bin mit lebendig, mit auferweckt und mitsitzend in Christus, in himmlischen Örtern. Sehnst du dich nach einem anderen Leben? Sehnst du dich nach dieser Fülle, die Paulus erlebt hat? Dann mach dir bewusst, all diese Dinge haben ihre Ursache nicht in ich aber, sondern in Gott aber. Weil er reich ist an Barmherzigkeit, weil er mich unendlich liebt, weil er mich mit auferweckt hat lassen, mit lebendig hat werden lassen, mich hat mitsitzen lassen in Christus. Und weil ich jetzt in diesem Leben schon Anspruch nehmen kann, annehmen kann, diese Kraft, und mit ihm will ich leben. Und dann wird dieses göttliche Aber alles verändern. Vielleicht bist du hier und du sagst, ja, dieses Hiller-Zitat, das trifft auf mich zu. Ich bin ein Unbekehrter, der zu hochmütig ist, dass er sagen sollte, mir ist Erbarmung widerfahren. Und vielleicht bricht diese Mauer immer mehr in sich zusammen. Suche Jesus, such ihn. Er hat versprochen, dass wer ihn sucht, von dem wird er sich finden lassen. Such ihn. Kehr um von deiner Schuld und schau aufs Kreuz und schau auf sein siegreiches Auferstehen. Und um Anteil dieser Welt zu kommen, braucht es nichts, was du geben kannst. Wir können nichts geben. Es braucht eins, ein sich umkehren von seiner Schuld, ein Hinschauen auf ihn und dann sagen, Herr, ich glaube und hier stehe ich, nimm alles von mir, von Sohle bis Scheitel, mein ganzes Herz, mein ganzes Leben, ich glaube, ich unterwerfe mich dir, ich folge dir. Ich habe erkannt, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes, du bist der, der für mich starb, auferstand und der wiederkommen wird. Ich will dein sein. Glaube und du wirst gerettet werden. Amen. Lass uns aufstehen, in eine Gebetsgemeinschaft übergehen. Herr, es ist so unbegreiflich und so schön. Und man fragt sich als Mensch, wo ist der Haken? Wie kann einem alles geschenkt werden? Und man muss es nur annehmen und glauben. Und ich danke dir so sehr, Herr, dass du barmherzig bist und liebevoll. Herr, vergib mir, dass ich diese Liebe und Barmherzigkeit, dass es so oft nicht die Quelle meiner Freude und meiner Suche und meines Ausstreckens ist. Danke, Herr, für deine Liebe und Barmherzigkeit. Lass sie doch jeden erfahren, der hier ist, was es heißt, in Christus lebendig, auferweckt und völlig erhöht worden zu sein, in Sicherheit zu sein bei dir, dem Herrn aller Welt und des ganzen Universums. Dir die Ehre für alles. Amen.